Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Spätestens, wenn der Wind kalt um die Hausecken pfeift und Sie die Blätter im Garten dann zusammengeharkt haben, dann springen uns aus den Gesundheitsmagazinen an der Supermarktkasse, wie sie auch alle heißen, oder in der Apotheke, da springen uns dann die ganzen Artikel zu Vitaminen und anderen Nahrungsmittelergänzungen an, ob das Säfte, Tabletten oder in welcher Form auch immer sind. Doch was genau sind eigentlich Vitamine und wozu benötigen wir sie? Wir reden ja ständig drüber, aber keiner weiß warum. Nehmen wir etwa über Obst und Gemüse nicht genug der lebenswichtigen Vitamine auf? Wir ernähren uns ja alle mittlerweile gesund und nicht mehr nur von Döner und Burger. Braucht's Vitamintabletten überhaupt? Das ist das Thema in unserer heutigen Lebenshilfe, Sinn und Unsinn von Vitamintabletten. Unser Gast im Studio ist der praktische Arzt im Ärztlichen Zentrum für Naturheilkunde in Aschaffenburg und auch früher war er Apotheker, Dr. Siegfried Schlett. Hallo, ich grüße Sie, schön, dass Sie bei uns sind.
Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer.
Herr Dr. Schlett, neulich, da stand ich bei einem Drogeriediscounter vor einem Regal und da waren auf 2 Metern Regalbreite Vitamintabletten alphabetisch geordnet, reihenweise von A bis Z. Wie viele Zentimeter dieses Regals soll ich jetzt kaufen, Dr. Schlett?
Natürlich nur das, was sinnvoll ist. Aber man sieht daran, dass natürlich ein Markt da ist, dass viele Familien sich überlegen, wie können wir Sachen vorbeugen, wie können wir im Alter uns die Gesundheit erhalten, oder viele, die einen großen körperlichen Umsatz haben, Sportler, nicht unbedingt die Marathonläufer, sondern einfach Sportler, fragen, wie gelingt es mir, meinen erhöhten Umsatz durch Biostoffe, denn Vitamine sind sozusagen Katalysatoren, Stoffe, die man braucht, damit der Stoffwechsel rund läuft.
Also Vitamine sind sowas wie Schmieröl, dass einfach der Motor rund laufen kann. Kann ich mir das grob so vorstellen?
Ja, weil im Körper wird ja ständig umgebaut. Wir haben ja nicht nur den Bedarf, dass wir Energie produzieren müssen und dann einfach Nährstoffe verdauen, zerteilen, oder auch in den Körper verteilen, sondern wir müssen auch Knochen ständig aufbauen, Muskeln aufbauen, Substanzen aufbauen, die im Hirn uns denken lassen. All diese Biostoffe brauchen Hilfs- oder Helfer. Dazu gehört das Magnesium, dazu gehören Vitamine. Und es ist einfach wichtig zu wissen, wo ist es gut, dass ich einen Helfer mehr einnehme, oder wo habe ich genug, wo macht mein Körper selber genug Helfer und wo muss ich mich nicht drum kümmern.
Jetzt mal blöd gefragt, Dr. Schlett. Jetzt wir ernähren uns alle halbwegs bewusst. Ich glaube, das ist mittlerweile schon so angekommen, dass man auch was Grünes auf dem Teller haben sollte. Und dass ein bunter Teller heißt nicht Ketchup und Mayo, sondern einfach Salat und Gurke und alles Mögliche. Ich denke an meinen Großvater und meine Großeltern, das waren Landwirte. Und die hatten sicherlich keinen Drogeriemarkt, wo reihenweise Vitamintabletten standen, damit sie gesund sind. Trotzdem ist mein Großvater über 80 geworden und meine Großmutter auch. Was ist bei jetzt diesen Menschen, das sind Leute, die im vorletzten Jahrhundert geboren sind, was ist da anders als heute? Und warum ist überhaupt notwendig, Dr. Schlett, dass wir hier in der Sendung über Nahrungsmittelergänzung reden?
Wissen Sie, ich habe selber einen kleinen Garten.
Okay.
Und weiß, was Schnecken fressen, oder weiß, wie schwierig es ist, Gemüse zu züchten oder auch gutes Gemüse zu züchten. Und Ihre Großeltern waren sicher noch eine Generation, die ohne viel technische Hilfsmittel sich ernähren konnten, die ihre Kartoffeln selber angebaut haben oder Gemüse aus dem Garten genommen haben. Heutzutage gehen sie in die Großmärkte und schauen wunderbares Gemüse an. Sie schauen große Kohlrabi und grünen Salat und große Möhren. Aber dass vieles von diesem Material einfach nur noch ein Teil der Nährstoffe hat, die wir früher in den Lebensmitteln hatten, das wird immer so gerne unterschlagen, weil die Produktion häufig nur für die Augen ist. Und wenn Sie selber Kohlrabi anbauen, und ich habe ja nur einen kleinen Garten für unsere Familie, aber bis da eine gute Knolle zustande kommt und alles stimmt, da müssen Sie schon sehr viel arbeiten. Und wenn Sie dann zu einem Großmarkt gehen und dann kriegen Sie einfach die Augen nicht mehr zu, weil Sie denken, das geht nicht ganz mit rechten Dingen zu. Und dieses innere Zögern, das kann man eigentlich nur haben, wenn man selber weiß, wie es anders geht. Und von daher sind viele Leute auch in den Großstädten eigentlich, die angewiesen sind auf diese moderne Form des Einkaufens, in der Regel trotz ihrer Bemühungen, Smoothies zu machen oder Gemüse, wenn sie nicht...
Smoothies sind also Vitamindrinks, wo ich mir den Salatkopf sozusagen im Mixer zu einem Drink mache.
Zum Beispiel, und mische mit Kartoffeln oder mit anderen. Man kann aus Smoothies kann man aus allem machen. Aber diese Qualität der Lebensmittel, die natürlich auch weniger waren, wissen Sie, früher hat man natürlich auch weniger produziert. Aber der Großvater und die Großmutter, die sicher, wenn man sie fotografiert hat, ganz dunkelbraun waren, weil sie sehr viel in der freien Luft waren, sehr viel Sonne genossen haben. Im Sommer 8 Stunden draußen erst Heu gemacht, dann Gras gemacht für die Kühe, also für die Frischernährung. Ja, die hatten genug Vitamin D. Da ist natürlich auch, sagen wir, von dieser Seite über die Natur sehr viel mehr produziert worden. Ich will das jetzt nicht idealisieren. Dass wir heute älter werden, hängt schon natürlich auch an unserer Ernährung, aber auch daran, dass wir bis ins hohe Alter alle diese kleinen Helfer, Stoffwechselhelfer, von außen zuführen können und von daher einfach kein Leck entsteht im Stoffwechsel.
Also ich fasse zusammen, Dr. Schlett. Das eine ist, wir leben heute einfach grundsätzlich anders. Wir sind viel weniger draußen. Sie hatten jetzt Vitamin D uns in Abhängigkeit von Sonnenstrahlen, von UV-Strahlung angesprochen. Kommen wir nachher noch detailliert drauf. Also wir sind erstmal viel weniger draußen. Ich bin jetzt einfach aus meinem Büro eine Viertelstunde geradelt hierher und schon wieder sitze ich in einem geschlossenen Raum. Also man ist einfach nicht so viel draußen. Und das andere ist, dass das Obst und Gemüse, das wir heute als Menschen der Städte essen, ist einfach industriell gefertigt in riesigen Gewächshausanlagen und da ist nimmer das drin, was wir früher dachten.
Ich würde das jetzt nicht in Bausch und Bogen so behaupten, aber nehmen Sie zum Beispiel Äpfel.
Ja.
Die Äpfel, die dann aus Neuseeland kommen, die, ich weiß nicht wie viel, 1000 Kilometer im Flieger oder auf dem Schiff oder sonst wo hierher brauchen und die unter Stickstoff gehalten werden, damit sie nicht faulen. Ja, der ist dann natürlich da weniger, wie wenn Sie hier einen schrumpeligen Apfel aus Unterhaching selbst angebaut, zum Frühstück ins Müsli sich hineinschneiden. Also da ist schon, und das ist untersucht, das ist jetzt nicht nur eine Vermutung meinerseits, sondern es gab Studien, dass man einfach von den Universitäten an Großmärkten Material gesammelt hat und hat es mit alten Gehaltsangaben von Bananen, von Äpfeln, von Brokkoli verglichen und hat gesehen, dass da die Biostoffe abnehmen. Und von daher ist einfach die sinnvolle Ernährung mit immer wieder auch mit gutem, qualitätsvollem Gemüse und Obst, denn über Vitamine reden wir einfach nur über das Obst und Gemüse, Beeren zum Beispiel, ist ganz wichtig. Aber nehmen Sie zum Beispiel die Heidelbeere. Jeder kennt die Heidelbeere, diese kleine Beere, die man früher im Wald gesammelt hat, die ist jetzt auch als Kulturblaubeere im Handel. Aber das Verhältnis der Inhaltsstoffe ist ganz anders. Das, was in der alten Heidelbeere noch an Gerbstoffen, an so ein bisschen rassen Geschmack drin war, wird durch die Süße der großen Kulturblaubeere nicht wettgemacht, bezogen auf zum Beispiel antientzündliche Qualitäten. Oder wenn man das nimmt, wenn man Durchfall hat, hat man früher Heidelbeeren gegessen oder Heidelbeerblätter genommen und Tees draus gemacht. Da hat der Stuhl, sofort fängt er an, bessere Konsistenz zu bekommen. Machen Sie das mit den Blaubeeren, werden Sie warten auf das Ergebnis. So ändern sich auch durch
die... Ändert sich höchstens die Farbe, aber die Konsistenz nicht.
Ja, es ist immer diese Kulturen, die einfach auch viel fürs Auge machen. Und ja, früher hatte man halt auch nur die Heidelbeeren von, ich weiß nicht, Ende August bis vielleicht Ende September. Aber heute hat man diese Kulturheidelbeeren natürlich länger im Angebot und wähnt sich oft in einer Fülle von Biostoffen und ist aber eigentlich nur mehr so ein Zuckerkonsument oder ein Fruchtzuckerkonsument, gerade bei Obst.
Also Obst und Gemüse weiter essen ist gut, aber Vorsicht, es ist nicht mehr all das drin, was man früher glaubte, dass drin ist.
Wenn man sich einseitig nur bei den großen Händlern, ich meine, auch die großen Händler bewegen sich. Früher war eine Bio-Abteilung bei den großen Discountern Mangelware. Da war nur im Bioladen gab's Bio. Jetzt gibt's zumindest auch schon eine Bio-Ecke oder Biomaterial in großen oder das auch von Landwirten, von regionalen Landwirten. Aber das ist ein Prozess, der durch den Verbraucher, durch uns quasi selber initiiert werden muss, weil wir sagen, wir wollen Qualität. Und dann sind die Biostoffe drin. Aber wenn Sie dann zum Beispiel eine Grippe haben, also der Virus kommt jetzt, Sie fahren mit der U-Bahn und neben Ihnen hust einer und der andere hat einen Schnupfen und Sie gehen auch nach Hause und haben diesen Schnupfen und Sie wollen dann was tun zur Abwehr, dann können Sie das mit Orangensaft oder Zitronensaft oder Petersilie, das sind die wichtigsten Vitamin-C-Spender, kaum quantitativ hinbekommen. Denn man braucht dann in der Akutphase zwischen 500 und 1000 Milligramm täglich. Das ist so eine kurzzeitige Überdosierung. Das kriegt man natürlich nur mit Vitaminpillen hin. Aber das ist eine kurzzeitige Maßnahme. Das würde ich auch nicht lange empfehlen, sondern vielleicht 3-4 Tage. Dann hat der Körper einfach mehr Kampfkraft, den Virus auf natürlichem Weg zu besiegen. Und es ist fast wie wenn man ein Hausmittel mehr hat, wie das warme Fußbad oder den Wickel oder die Kamille, wo man dann einfach ein Stück mehr natürlich dem Körper hilft, selbst zu gesunden. Und da sind die ganzen Vitamine angesiedelt für die Selbstheilungskräfte. Und wir hätten als Mensch, als Spezies nicht so erfolgreich den Planeten bevölkert, wenn wir nicht so gute Selbstheilungskräfte hätten. Und dafür kämpfe ich auch immer bei meinen Patienten, dass ich zunächst mal sage, schau mir mal, was der Körper noch schafft, selber von sich her. Und erst dann muss man von außen ergänzen, auch mal ein Arzneimittel nehmen. Aber da sind die Vitamine, Mineralien, Spurenelemente gute Helfer, uns da noch zu verbessern.
Bevor wir dann gleich ins Detail gehen, Dr. Schlett, eine allgemeine Frage noch, die mich persönlich ständig bewegt. Wenn ich jetzt so vor einem Regal stehe oder im Internet bin und mir, Sie hatten vorhin den Beginn der Grippesaison und jetzt Vitamin C erwähnt, wo kaufe ich mir jetzt solche Vitamine? Sind die Vitamine, die ich beim Drogeriediscounter oder im Internet bekomme, schlechtere Vitamine als die zum Beispiel in der Apotheke, die ich dort von den Damen mit dem weißen Kittel bekomme?
Wissen Sie, der Markt ist jetzt auch schon länger offen und wächst. Und da wächst auch immer auch die Qualität. Aber wenn Sie zum Beispiel Allergiker sind, Sie haben eine schlechte Verdauung, Sie neigen dazu, dass Sie einen Schnupfen bekommen im Frühjahr, Sie haben also eine leichte Pollenallergie oder sind gegen Tierhaare oder gegen Hausstaub allergisch, da sollten Sie da schon bei den Vitaminkäufen darauf achten, möglichst eine gute Rezeptur zu kaufen. Das ist nicht unbedingt an die Apotheke gebunden. Es wird vieles im Internet verkauft. Das heißt dann immer Hypoallergen, also weniger Allergien auslösend. Und dieses Hypoallergene ist schon eine gute Möglichkeit für diese spezielle Gruppe. Wenn Sie aber eine Verdauung haben wie ein Ross und für Sie nie die Frage, dass das Essen irgendwie Ihnen im Magen liegt, dann können Sie auch versuchen, ein Vitamin D mit 3000 Einheiten als Kur mal beim Drogeriemarkt zu kaufen. Da gibt's keine ideologischen Einwände, weil Vitamin D ist Vitamin D. Da gibt's nichts, was links oder rechts rum ist, sondern Vitamin D ist eine in sich definierte Substanz. Und wenn die hier und dort oder in der Apotheke verkauft wird, natürlich bin ich als auch ehemaliger Apotheker, schlägt mein Herz für die Apotheke. Dort haben Sie natürlich immer auch eine gewisse Beratung, Dosierung, wann müssen Sie es nehmen, wie müssen Sie es nehmen, zum Beispiel Vitamin Dora oder Vitamin D, immer mit Fett, immer mit fettem Essen, also mit Salatsauce oder mit Butter oder mit gutem Lebensmittelfett, dann ist die Resorption besser. Und das sind Sachen, das steht halt nicht in der Drogerie. Oder wenn Sie dann Drogeriemitarbeiter fragen, sagt er höchstens, ja, wissen Sie, das steht da und das steht da, aber mehr weiß ich nicht.
Also ein bisschen mehr Beratung gibt es natürlich in der Apotheke, also support your local dealer. Jetzt vom Allgemeinen, Herr Dr. Schlett, gehen wir mal rein ins Spezielle. Unser Thema ja heute in der Lebenshilfe, gesunde Ernährung, Sinn und Unsinn von Vitamintabletten. Dr. Schlett, er ist Allgemeinmediziner und war auch früher Apotheker und er ist praktischer Arzt im Ärztlichen Zentrum für Naturheilkunde in Aschaffenburg. Dr. Schlett, jetzt mal schauen wir uns erstmal die Leute an, für die Nahrungsmittelergänzung und Vitamine und Vitamintabletten ein Thema ist. Welche Leute oder welche Gruppen von Menschen sollten wir da mal ins Auge nehmen?
Das sind all die Personen, die vielleicht kurzzeitig oder auch längerfristig eine besondere Stoffwechselsituation haben. Nehmen wir zum Beispiel Schwangere. Die haben 9 Monate einen Stoffwechsel, wo Magnesium immer eine Hilfe ist. Und so gibt es einfach Entscheidungen, sowas kurzfristig zu nehmen oder auch längerfristig im Alter vorzubeugen, dass all die Helfer über die Biostoffe, die die Vitamine sind, einfach da sind. Dass ich mir von dieser Seite keine vorzeitige Alterung aneigne, weil irgendwas fehlt. Und deswegen ist es wichtig, dass man gerade im Alter auch da die Nährstoffe gut mit Multivitamin nimmt und sich einfach breit unterstützt. Denn es gibt genug Sachen, die kommen, der Bluthochdruck oder die Durchblutungsstörungen oder das Vorhofflimmern oder sonstige Erscheinungen oder auch die geistige Frische. Natürlich, wenn alles schon relativ stark entwickelt ist, also eine Demenz, und man fragt mich dann, Herr Doktor, können Sie nicht irgendwas empfehlen, so Vitamine, dass die Oma wieder besser denkt? Das ist nicht möglich. Weil das einfach im Vorfeld die Nährstoffe helfen und die Selbstheilung aktivieren. Wenn dann gewisse Prozesse abgelaufen sind, helfen dann nur noch Arzneimittel, wenn sie dann überhaupt helfen.
Also Menschen in einer besonderen Stoffwechselsituation wären Kandidaten für die Nahrungsmittelergänzung und Vitamine. Was wären? Welche Leute sollten noch darüber nachdenken? Ist es altersabhängig? Sie hatten es ja schon angedeutet, so im Alter, da gehen die Vorräte zu Ende, da muss man auf einen aufgewogenen Vitaminhaushalt achten. Für wen ist es noch was? Zum Beispiel ist es was für meine 10-jährige Tochter, die sprüht vor Gesundheit.
Das wollte ich gerade sagen, also Kindern, als wir klein waren, haben wir immer wieder mal so Calciumtabletten bekommen für die Knochen. Weil wir gewachsen sind und da hat die Mutter gesagt, jetzt nehmen Sie ja Calcium und da gab es dann das Calcipot, hieß es, schmeckte furchtbar, aber wir mussten es nehmen. Oder man hatte mal einen Lebertran bekommen.
Um Gottes Willen.
Lebertran, auch eine Vitamin-D-Prophylaxe des Anfangs. Sie sehen, also das ist jetzt nicht eine Frage der modernen Zeit, also zumindest in der Nachkriegszeit fingen dann einfach Entwicklungen, die aus Amerika kamen, weil dort fing dieses ganze Vitamingeschäft eher an. Wurden dann auch hier systematisch von den Frauen, von den Müttern, den Kindern gegeben. Und das würde ich auch bei Ihrer Tochter für sinnvoll halten, einfach wenn sie denn zum Beispiel auch Sport macht, wenn sie in einer Leistungsgruppe ist, wo man zum Beispiel 2x die Woche 2 Stunden zusätzlich trainiert, dann ist es gut, wenn man einfach so ein paar Mineralien nimmt, wenn man viel schwitzt. Aber man kann das auch in dem Alter, ist man ja der Körper, der kann ja alles. Da kann man auch über gute Vitamindrinks oder verdünnte Fruchtsäfte auch alles sich zuführen.
Also Kinder und Heranwachsende, für die wäre das auch schon was. Worauf soll ich da jetzt als, ich rede jetzt nicht von den Helikoptereltern, aber worauf sollte man da als aufmerksamer Vater, aufmerksame Mutter achten? Also ich schaue, dass mein Kind, ist es jetzt gerade im Wachstum? Ja, nein. Macht es irgendwie einen Sport? Ist es irgendwo in einer Turngruppe noch zusätzlich, dass es also erhöhten Umsatz hat? Worauf sollte ich dann noch ein Auge haben bei meinen Kindern?
Darauf, wie sie sich verhalten.
Wie das?
Wenn die Kinder plötzlich einen Leistungseinbruch haben in der Schule, wenn unerklärlicherweise die Kinder mittags sich hinlegen müssen, wenn sie nach Hause von der Schule kommen. Wenn also so Veränderungen zu spüren sind, die man jetzt denkt, das Kind isst doch, das Kind hat keine Störung und trotzdem kommen solche ganz kleine Leistungsdefizite. Da kann man auch auf jeden Fall einmal überlegen, soll man ein bisschen Jod geben für die Schilddrüse oder ein bisschen Zink fürs Wachstum oder einfach in dieser Phase das Kind ein bisschen unterstützen, weil man sollte nicht zu früh psychologisieren und sagen, naja, das Kind hat eine schwere Schule oder es ist irgendwie nicht so ganz, kommt nicht sogar, natürlich muss man immer rausfinden, ob die Kinder in der Schule ein psychologisches Problem haben, ob sie gemobbt werden oder so, aber auch mal körperlich, denn in der Praxis sehe ich dann schon auch oft junge Mädchen, die plötzlich Schilddrüsenprobleme bekommen. Und die, wo sich die ganze Leistung, die ganze Aufnahmefähigkeit und alles Mögliche verändern. Und da muss man halt schauen, was braucht die Schilddrüse an Nährstoffen, damit sie mit dem Wachstum, was dann so einsetzt, mitwachsen kann. Und das optimiert im Grunde genommen das Erwachsenwerden des Stoffwechsels.
Jetzt haben Sie da schon gerade so ein paar Stichworte gegeben. Ja, dann ist der Leistungsabfall liegt vielleicht in einer nicht gut versorgten Schilddrüse. Dann nehmen wir ein bisschen Jod. Das weiß ja ich nicht, Dr. Schlett. Das wissen Sie. Wer sagt mir das? Wie finde ich sowas raus, was mir jetzt da hilft?
Ja,
Ich erkenne ja nicht immer gleich, dass eine Veränderung des Verhaltens vielleicht auch eine Ursache haben könnte in einer Mangelversorgung mit Vitaminen oder Spurenelementen.
Indem man die Kinder einfach gut im Blick hat, mit den Kindern spricht, sie erzählen lässt, weil die Kinder, wenn sie dann erzählen, wie sich so ihr Leistungsbudget sich verändert hat, sind sehr konkret. Jeder, der irgendwie ein Defizit hat, auch Erwachsene, können sehr genau beschreiben, wie das Ganze aussieht. Und wenn Sie sich da sehr aufmerksam damit beschäftigen und dann zum Kinderarzt gehen oder zum Arzt für die Erwachsenen, dann kommt man in der Regel ein Stück weiter.
Also es muss nicht immer gleich eine Krankheit sein, sondern es kann auch wirklich einfach ein Zeichen sein, hallo, da fehlt dir was.
Genau.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie merken, wir sind da schon richtig mittendrin im Thema. Man spricht Kinder an und werdende Mütter und so weiter. Vielleicht betrifft das ja auch Sie oder vielleicht haben Sie spezielle Fragen. Sie nehmen schon seit Jahren ein bestimmtes Vitamin, uns rührt sich nichts oder schon seit Jahren zuckt Ihnen das Augenlid und Sie wissen nicht warum. Also Radio Horeb, Lebenshilfe, das Hörertelefon, das steht jetzt bereit. Wir spitzen hier alle die Ohren. Sie erreichen uns unter der 004989 517008008. Wenn Sie uns nochmal für die zum Mitschreiben, Dr. Schlett, was ist, wenn man sich Dinge schlecht merken kann? Was sollte man dann nehmen? Schlechtes Kurzzeitgedächtnis?
Entweder einen Zettel und draufschreiben oder vielleicht ein bisschen Omega-3-Fettsäuren.
Also
aber wissen Sie, ich möchte das jetzt nicht alle so instrumentalisieren. Ja. Take a pill and be happy. Es ist vom Einzelfall abhängig. Aber Fischöl, also Makrele oder Heringsalat oder ein Fisch vom Meer, der ist schon in der Lage, unsere Hirnaktivitäten, die Zellwände, so durchlässig zu machen, dass da mehr Kommunikation herrscht im Hirn. Und das, was wir an Gedächtnis schaffen, ist ja nichts anderes wie ein riesiges kommunikatives Netzwerk. Und es wird durch die Omega-3-Fettsäuren, so heißen diese ungesättigten Fettsäuren, die mehr im Fisch vorkommen, die in den Pflanzen vorkommen, sind die Omega-6-Fettsäuren. Die hat eine ganz andere Bedeutung und auch eine ganz andere Stoffwechselaktivität. Da sollte man im Alter eher sich ein bisschen zurückhalten mit den ungesättigten Fettsäuren aus den Pflanzen, weil die unter Umständen Entzündungen verstärken. Also Sie sehen, diese Biostoffe, über die wir reden, sind in der Lage, unseren Körper in positivere oder leicht negative Schieflagen zu versetzen, wenn man vom einen zu viel oder vom anderen zu wenig hat.
Ich begrüße jetzt unsere erste Hörerin, das ist die Frau Bausisch aus Abensberg bei Nürnberg. Frau Bausisch, ich grüße Sie.
Grüß Gott, Herr Müller. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Dr. Schlett. Ich habe eine Frage bzw. ja, eine Bemerkung. Ich bin selbst Betroffene. Seit circa 2 Jahren wurde bei mir eine Arthrose festgestellt an der Hüfte und in der Lendenwirbelsäule aufgrund einem Zusammenbruch. Ich habe mich dann mit der Thematik beschäftigt und ein Buch entdeckt zum Thema Magnesiummangel von der Frau Anna Maria La Justitia Bergasa, die selber Betroffene ist oder war, die sehr früh in den Anfang der 40er, also wie sie Anfang 40 war, in der Schwangerschaft also schwerst betroffen war von Arthrose und sich dann damit beschäftigt hat, mittlerweile über 90 ist und über Extremzuführung von Magnesium, Proteinen und Vitamin C von der Arthrose geheilt wurde. Ich versuche Ähnliches im Moment und beobachte auch besser. Ich stelle nur fest, wenn ich in Reha-Zentren bin oder mit Betroffenen, anderen Betroffenen darüber spreche, dass kaum jemand etwas davon weiß, dass eben Arthrose schwerpunktmäßig auch von Magnesiummangel kommt. Jetzt hätte ich gern Ihre Meinung dazu gehört, ob Sie das ähnlich sehen und ja, was Sie einfach dazu sagen.
Ja, es ist ein ganz,
übrigens auch darüber, dass Kinder im Wachstum, wenn sie Knochenschmerzen haben oder so, auch sehr oft Magnesiummangel haben. Also sehr viele Erkrankungen kommen einfach vom Magnesiummangel. Und ich stelle einfach fest, dass darüber kaum gesprochen wird. Und jetzt wollte ich die Gelegenheit nutzen, dass Sie dazu vielleicht etwas sagen.
Der Ball liegt im Spielfeld vom Dr. Schlett. Danke, Frau Bausisch, für den Beitrag. Ja. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Aber es ist wirklich ein sehr guter Beitrag, denn er zeigt, dass auch Erkrankungen oder Störungen, die nach einem Knochenbruch zurückgeblieben sind, durchaus nicht bei sich belassen werden müssen, dass man sagt, nee, ich hab das heute, das geht nicht weg und das ist halt so, sondern dass man auf die berühmten Selbstheilungskräfte, die ich am Anfang schon angesprochen habe, setzt und versucht, dem Körper alle notwendigen Hilfsmittel, in dem Sinn Vitamine und Mineralien, an die Hand zu geben, dass er selber repariert, weil das kann er. Der Körper repariert bis in den Tod hinein, hätte ich fast gesagt, weil das Reparieren ist unser Überlebenskonzept. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel die Knochengesundheit ansprechen, und dann haben Sie Vitamin C genommen. Vitamin C baut Kollagen auf, was ein wichtiger Teil des Knochens ist, denn der Knochen besteht ja nicht nur aus Mineralien, sondern auch elastischen Substanzen, sonst würden wir ja bei jedem kleinsten Fehltritt sofort einen Knochenbruch haben. Aber dadurch, dass wir elastisch bleiben mit den Knochen, das ist eine Frage von dem Kollagen zum Beispiel. Und das ist mit Aminosäuren wird das aufgebaut, das wird mit Vitamin C aufgebaut. Wenn ich jetzt auf die Mineralseite schaue, wird ja häufig Vitamin D und Calcium empfohlen für die Knochen. Und alle Welt vergisst, dass Magnesium das zweitwichtigste Mineral im Knochen ist. Also das Verhältnis Calcium zu Magnesium im Knochen ist 2:1. Also wenn Sie ungefähr 1000 Milligramm Magnesium nehmen zur Osteoporose-Prophylaxe, wie häufig empfohlen wird, und eine Menge Vitamin D, sollte man ungefähr 400 bis 500 Milligramm Magnesium dazu nehmen. Das verträgt nicht jeder, weil Magnesium macht auch dünnen Stuhl. Von daher kann ich jetzt nicht einfach sagen, jeder, der für seine Knochen was tun will, soll 500 Milligramm Magnesium nehmen und dann heißt, mein Gott, ich vertrage das nicht. Also da muss man drauf aufpassen. Aber es ist ein wichtiger Stoff und Sie haben da quasi so eine Art Grundkonzept zum Heilen von Gelenkdegenerationen oder Knochenbrüchen uns eben mitgeteilt und mit Erfolg mitgeteilt. Und das kann ich nur unterstützen und weitergeben.
Jetzt sind wir, hat die Frau Bausisch uns auch das Stichwort mit dem Magnesium gegeben. Bleiben wir doch einfach mal bei diesem Stoff. Was sind noch Dinge, die fürs Magnesium sprechen? Wo ist Magnesium drin? Oder gibt es zum Beispiel auch Nahrungsmittel, die das Magnesium mir aus dem Körper rausziehen? Also wo ich mir selber sozusagen den Mangel herstelle. Was hat es da mit dem Magnesium weiter auf sich?
Also es gibt natürlich für besonders ältere Patienten, die Bluthochdruck haben, immer die berühmten Wassertabletten. Die sollte man morgens nehmen, weil man dann mehr Wasser lassen muss auf der Toilette. Aber diese Wassertabletten haben die unangenehme Eigenschaft, auch die Salze mit ins Wasser hineinzuziehen. Und da verarmt der Körper gerne an Kalium und Magnesium. Aber da gerade Magnesium sehr wichtig ist, damit die Blutgefäße eine gewisse Entspannung auch erleben können und nicht ständig angespannt bleiben, ist es wichtig, auch beim Bluthochdruck immer ans Magnesium zu denken. Wissen Sie, man kann natürlich auch sich immer alle Heilung über ein Arzneimittel versprechen. Da gibt es nichts dagegen einzuwenden. Und es ist wichtig, dass der Blutdruck gesenkt werden muss, wenn der sehr hoch ist. Aber wenn Sie zum Beispiel so einen beginnenden Hochdruck haben, es fängt gerade an, dass Sie ab und zu mal merken, holla, jetzt habe ich 150, hatte ich ja noch nie. Oder jetzt habe ich 160 am Abend, hatte ich ja noch nie. Dann würde ich empfehlen, nehmen Sie einfach mal eine kräftige Magnesiumkur und Sie werden sehen, dass in vielen Fällen allein durch das Magnesium der Blutdruck fast wieder ins Normale zurückgeht. Und der Herr Miller hatte eben schon dieses berühmte Lidzucken angesprochen. Also wenn zum Beispiel Ihr Augenlid einfach so zuckt, dann ist es fast ein hundertprozentiges Indiz, dass Sie Magnesium brauchen. Und es verschwindet auch nach den ersten paar Magnesiumgaben. Also Magnesium ist gerade für unser etwas gestresstes Zeitalter, man sagt auch, es ist das Art Relax-Mineral, ist das, das Magnesium, weil es uns hilft, weil es an vielen Stoffwechselschritten beteiligt ist, weil es unser Nervensystem auch mit beruhigenden Substanzen versorgt und weil es auch die Gefäße etwas entspannt. Und das sind alles Dinge, die wir eigentlich bei unserem stressigen Alltagsleben dringend brauchen.
Ich habe jetzt gelesen, es gibt auch Magnesiumaufnahme über die Haut. Was ist davon zu halten?
Magnesium ist ein Mengenmineral. Wissen Sie, es ist kein Spurenelement. Spurenelemente, da genügt es, 1 Milligramm oder 5 Milligramm beim Kupfer zum Beispiel zu nehmen. Aber Magnesium, da geht es in die 100 Milligramm, 200 Milligramm, 300 Milligramm. Das kriegen Sie über die Haut nicht hin. Das Einzige, wo man sagen kann, dass Magnesium nennenswert aufgenommen wird, geht über die Fußsohlen.
Wieso gerade über die Fußsohle, Dr. Schlett?
Ja, weil die Füße schwitzen. Das heißt, es geht Wasser raus und es geht Flüssigkeit rein.
Der Schweißfuß hat auch was Gutes.
Der Schweißfuß ist ein Zeichen, dass der Austausch stattfindet. Und wenn Sie dann eine Magnesiumsohle nehmen, also mit Magnesiumchlorid zum Beispiel, sich so einen warmen Fuß, ein warmes Fußbad abends machen, können durchaus Magnesiummengen aufgenommen werden, die ähnlich sind, wie wenn Sie das Magnesium essen würden, in Form von Kapseln oder von Pulver. Aber über die Haut ist einfach ein denkbar ungünstiger Weg gewählt. Das ist genauso, wie wenn Sie sagen, wenn ich habe einen Aminosäuremangel, der für die Muskeln notwendig ist und ich schmiere mich mit Aminosäuren ein. Es geht nicht durch die Haut durch. Und beim Magnesium ist es auch sehr schwierig, dass es durch die normale, geschlossene, nicht stark transpirierende Haut aufgenommen wird. Man wählt einfach einen sehr ineffektiven Weg.
Also es gibt einfach bessere Wege.
Es gibt bessere und effektive Wege, weil beim Magnesium auch die Menge eine Rolle spielt, die man zu therapeutischen Zwecken dann aufnehmen sollte.
Jetzt als nächste Hörerin begrüße ich glaube, Frau Kleber aus München. Hallo, Frau Kleber. Hallo, mit wem bin ich denn verbunden, bitte?
Herr Kleber, grüß Gott.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Dr. Schlepp, ich hätte eine Frage, und zwar Selen und Zink, das hat doch einen Einfluss auf die Schilddrüse. Macht das Richtung Überfunktion oder?
Also Sie haben zwei wichtige Helfer der Schilddrüse genannt. Das Selen, zuerst ist ein Spurenelement. Und das Selen hilft der Schilddrüse, effektiver zu arbeiten. Denn wir haben ja in der Schilddrüse, ich habe leider sehr viele Schilddrüsenpatienten, deswegen muss ich jetzt ein bisschen ins Detail gehen. Wenn jemand eine Schilddrüsenerkrankung hat, nimmt er immer Thyroxin, das ist T4, so heißt das Hormon. Aber der Körper nimmt aus diesem T4 ein Jod weg und macht daraus das sogenannte T3. Und das Selen hilft dem Körper, das effektive Schilddrüsenhormon, mit dem der Körper und jede Zelle dann arbeitet, effektiver zu machen. Und wenn die Schilddrüse leicht schwächelt oder wenn auch Entzündungen da sind, helfen Selengaben und Zinkgaben, dass die Schilddrüse einfach von den Selbstheilungskräften, wir sind wieder bei den Selbstheilungskräften.
Also wir reden von der gesunden Schilddrüse.
Die gesunde Schilddrüse braucht auch einen normalen Selenspiegel. Wenn Sie zum Beispiel in der Familie, ich nenne jetzt vor allen Dingen Frauen, denn das ist ja eher eine Frauenerkrankung, die Oma hatte Schilddrüsenerkrankung, die Mutter hatte Schilddrüsenerkrankung, dann ist es nicht falsch, mal sich einen Selenspiegel machen zu lassen und sehen, wenn der sehr weit unten ist, einfach ein bisschen Selen dazuzunehmen, so als Kur, 6 Wochen, 8 Wochen. Da gibt man seiner Schilddrüse so eine Art Prophylaktikum, also eine vorbeugende Maßnahme, dass sie gesund bleibt, dass sie effektiv arbeitet.
Frau Kleber, ich danke Ihnen für den Beitrag.
Dankeschön.
Und jetzt schalten wir von München, gehen wir nach Munster und sind hoffentlich bei der Frau Wassertal. Frau Wassertal, ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch, Sie sind richtig. Guten Tag.
Wunderbar.
Ich habe jetzt gleich zwei Fragen. Zum einen war eben zu dem Selen, nützt das auch was, wenn die Schilddrüse nicht mehr so gut arbeitet? Das war das eine. Und das andere, da wollte ich nochmal zum Magnesium, aber das geht mir auch bei anderen Ergänzungsstoffen. Braucht man nicht bei bestimmten, so wie Sie vorhin gesagt hatten, mit der Vitamin D, dass man da Fett braucht? Und mir sagte jemand, bei Magnesium, das müssen auch bestimmte Stoffe vorhanden sein, um das verwerten zu können. Also das Magnesium. Und dann noch eine dritte Frage dazu.
Halt, stopp. Erst die beiden, dann noch die dritte, wenn Zeit ist.
Ja, bleiben wir gerade mal bei dem Magnesium. Magnesium ist immer gebunden an einen sogenannten Liganden. Also es gibt Magnesiumcitrat, es gibt Magnesiumaspartat und es gibt auch Magnesiumverbindungen, die sind anorganisch. Zum Beispiel Magnesiumchlorid, Magnesiumsulfat. Und diese anorganischen Magnesiumsalze, die sollte man nicht nehmen, um sich mit Magnesium zu ergänzen, weil die führen alle ab. Anorganische Magnesiumsalze sind abführend. Und die werden ja sogar deshalb genommen, damit einfach, wenn mal eine lange Verstopfungsphase da ist, wird damit einfach abgeführt. Ja. Aber die organischen Magnesiumsalze,
nennen Sie da nochmal ein paar. Denn
das ist Magnesiumcitrat zum Beispiel.
Ja.
Oder das Magnesiumaspartat, das ist an eine Aminosäure gebunden.
Aha,
oder Magnesiumglycinat, jetzt wird es ganz chemisch. Aber ich höre schon auf.
Ja, aber das ist ja schon mal eine Auswahl, denn da waren so viele auf der Liste.
Jawohl, und dann hat man zumindest mit den organischen Magnesiumverbindungen solche, wo auch die auch im Körper ankommen. Wissen Sie, die Verdauung ist natürlich, spielt eine große Rolle, wenn jemand ständig Durchfälle hat, weil die Galle nicht stimmt.
Ja.
Dann hat er natürlich auch Probleme, jeden Nährstoff aufzunehmen. Und dann hängt es nicht daran, dass dein armer Nährstoff nicht da ist oder nicht die Qualität hat, sondern es hängt einfach daran, dass der Stuhl zu schnell durchrauscht und der Körper in der Zeit nichts aufnehmen kann. Mhm. Und von daher gelten eigentlich alle Sachen zur Resorption, die ich heute sage, immer nur auch, wenn der Darm genug und ruhig arbeitet und die Nährstoffe auch aufnehmen kann.
Ja.
Und dann haben Sie noch zum Selen gefragt.
Ja.
Selen kann eine Schilddrüse, die so gerade dran ist, in die Schwäche einzutauchen, dass man also plötzlich nicht mehr die Energie hat wie früher, dass man verstopft ist, dass man friert oder man auch tagsüber nicht mehr so recht weiß, wie es alles so unlustig wird. Da kann man mit Selen versuchen, die Schilddrüse in ihrer Arbeit zu optimieren, wie ich bei der Voranruferin auch schon gesagt habe. Da hat man dann die Möglichkeit zu sehen, genügt diese Maßnahme schon in sich oder soll man auch noch ein bisschen Jod dazugeben? Und damit hat man dann wirklich die Möglichkeit, über diese Selbstheilungskräfte auch den Stoffwechsel über die Schilddrüse zu optimieren.
Frau Wassertal, angesichts der Schlange, die hier in der Telefonleitung ist, kann ich die dritte Frage nicht reinnehmen.
Ist in Ordnung, ist jetzt schon
dran. Also, danke Ihnen. Herzlichen Dank, ein Gruß nach Munster, behüt Sie Gott.
Dankeschön, wiederhören.
Es geht ja hier richtig Schlag auf Schlag, Dr. Schlett. Die nächste Hörerin, das ist die Frau Messner aus Kressbronn, glaube ich.
Ja, guten Morgen, Herr Doktor. Folgendes, ich bin an der Schilddrüse operiert und nehme 75 L-Tyroxin. Ich habe einen Vitaminmangel D, der nicht unter 19 ist und ich nehme 1000 der Einheiten ein. Ich denke, wir schaffen das nie, es wird nie mehr. Also es wird laufend kontrolliert, es wird nichts. Ich nehme auch Blutdrucktabletten ein, dieser Ramipril.
Vorsicht, Frau Messner, wir sind hier nicht in der ärztlichen Sprechstunde. Kurz eine Frage, Frau Messner, bitte.
Vitamin D, weil Sie das auch erwähnt haben, fragen, ob das nicht erhöht werden kann.
Richtig. Aber es ist alles eine Frage der Dosis. Wissen Sie, es gibt beim Vitamin D mittlerweile Einzeldosen von 4000 Einheiten pro Tag, 5000 Einheiten. Achten Sie darauf, dass Sie wirklich immer Fett dazu haben zur Einnahme. Also nicht morgens das Vitamin D mit einer Tasse Kaffee einnehmen, das bringt gar nichts.
Aha.
Sondern das Vitamin D können Sie am besten, wenn Sie tropfenförmiges Vitamin D haben.
Nee, Tablette.
Also ich würde das in Tropfenform nehmen.
Aha.
Und zwar tropfen Sie das aufs Butterbrot und essen Sie das einfach. Das ist eine ganz sichere Anwendung, wo Sie mit dem Vitamin D auch höher kommen.
Also 4000 Tropfen.
Ja, man kann ja mal 4000 Einheiten in kurze Zeit nehmen, zum Beispiel so 6 Wochen.
Ja.
Und dann macht man eine Kontrolle vom Blut und sieht dann, aha, die Maßnahme hat vieles gebracht. Der Spiegel ist jetzt meinetwegen bei 60 oder 70 angekommen. Und dann kann es sein, dass die Schilddrüse auch dadurch eine Stärkung erfährt. Ich habe eine Patientin.
Na, ich habe keine Schilddrüse mehr.
Ja,
die
dann,
ist also operiert deswegen, ja.
Dann wird aber auf jeden Fall ihr Knochenstoffwechsel und das Immunsystem durch diese gute Vitamin-D-Versorgung für sie wichtig sein.
Ja, gut.
Frau Messner.
Dankeschön. Ne?
Soweit.
Okay, danke.
Danke Ihnen.
Danke.
Herr Dr. Schlett, die Frau Messner, die hat das Vitamin D nochmal ausführlich angesprochen. Sie haben es gesagt, immer Einnahme mit was Fettigem, dem Butterbrot, deswegen eher die Tropfen. Ist Vitamin D was? Wir hatten das vorhin, wo wir das Thema Großeltern und an der Sonne hatten. Ich habe gehört, Vitamin D kann der Körper selber produzieren.
Vitamin D ist im Grunde genommen ein Stoff, der durch mehrere Stationen im Körper hindurchgeht. Man nimmt so Vorstufen auf und dann wird ein Teil in der Leber umgebaut, dann wird in die Niere und die Niere muss dann ihren Beitrag leisten und dann entsteht das aktive Vitamin D, mit dem der Körper arbeitet.
Also wenn ich in der Sonne bin, produziert mein Körper das Vitamin D, das er braucht, selber?
Wenn ich von der Praxis herkomme, die meisten Patienten, auch wenn sie vom Urlaub zurückkommen und sagen, wissen Sie, ich bin braun gebrannt und war in Gran Canaria oder an der Nordsee und ich mache dann Vitamin D-Spiegel, das ist oft wenig, was trotz alledem entsteht, weil sie berechnen jetzt mal die 12 Monate des Jahres und sie sind zwei Wochen von diesen 12 Monaten irgendwie im Urlaub. Ich meine jetzt mal im Urlaub. Mhm. Und wenn Sie den Urlaub nehmen, dann sind Sie ja nicht 12 Stunden am Strand. Das wäre ja viel zu langweilig. Da sind Sie vielleicht ein Drittel, also ungefähr 5 Tage mal in der Sonne.
Und dabei bin ich mit Lichtschutzfaktor 60 eingeschmiert, weil ich ja keinen Sonnenbrand will.
Und nehmen einfach aus anderen Gründen auch noch so leichte Sommerkleidung. Und im Grunde genommen ist nur das Gesicht und die Unterarme sind frei. Ja, das soll der Körper viel Vitamin D machen, das schafft er einfach nicht. Nehmen Sie es gibt doch immer auch so alte Filme über Bauern und Handwerker, die dann auf dem Feld Heu machen. Das ist eine Vitamin D-affine Bewegung, Bekleidung und ein Zeitraum, nämlich den ganzen Sommer draußen sein, wo das Vitamin D wirklich die Rolle spielt. Dann. Deswegen ist ja auch der Vitamin D-Mangel so breit. Und die Ernährungsforscher oder auch die Analysten hier in Deutschland sagen, der Vitamin D-Mangel hat weit mehr als die Hälfte der Bevölkerung mittlerweile erreicht.
Das ist viel.
Denn wenn der Herr Miller morgens mit dem Fahrrad, das einzige freie Hautareal ist sein Gesicht, alles andere ist eingekleidet und da fährt er von zu Hause ins Büro und vom Büro abends wieder nach Hause, da wird nicht viel gemacht, auch wenn er vielleicht Milch trinkt, wo so Vorstufen drin sind oder Pilze isst, wo auch Vitamin D-Vorstufen drin sind. Aber das meiste muss man eigentlich dann zuführen, will man diese optimale Wirkung von Vitamin D haben auf die Knochen, aufs Immunsystem, auf die Schilddrüse und. Vitamin D hat ja eine große Karriere hinter sich, die letzten 10 Jahre, das war ja vorher ganz vergessen und jetzt merkt man erstmal, dass man da trotzdem viele denken, ja, es ist bloßer Blödsvitamin, aber doch ein sehr großer Helfer fürs Immunsystem.
Inwieweit ist Vitamin D für Kinder wichtig?
Sie kennen ja alle die Svigantoletten oder Fluorvigantoletten oder wie die alle Tabletten heißen, die selbst die Kleinstkinder dann schon bekommen, damit das Knochenwachstum optimal wird. Also das gehört von Anfang an in die kinderheilkundliche Prophylaxe. Zu den U-Untersuchungen werden dann immer entsprechend der Größe in der Regel Vitamin D gegeben, aber plötzlich, wenn die U8 vorbei ist, und dann hört auch plötzlich diese Vitamin D-Gabe auf, weil man denkt, das ist jetzt
U8 groß. Ist so um den 9. Geburtstag rum, oder?
So ist es, ja. Und dann sollte man eigentlich erst anfangen, weil dann raumt es erstmal, da werden die Knochen erstmal gebildet, da wächst der Knabe und das Mädchen und da gehört es eigentlich schon zum Gesundbleiben dazu.
Also Vitamin D nicht nur für die älteren Leute was, sondern eben auch für die Kinder, für den Knochenbau und allgemein für die Gesundheit. Sie haben Pilze erwähnt, wo Vorstufen von Vitamin D drin sind. Da kenne ich Leute, das wird denen überhaupt nicht schmecken, weil sie Pilze eklig finden. Was sind noch so typische Vitamin D-Nahrungsmittel? Was sollte einfach auf meinem Tisch so drauf sein?
Es gibt nicht mehr, wie ich sagte, es gibt Milch und Milchprodukte und ab und ein paar Pilze. Viel mehr gibt es nicht.
Fisch?
Auch nicht viel.
Okay.
Es sei denn, Sie nehmen zum Beispiel einen Lebertran. Im Lebertran, da haben Sie wieder, das ist dann schon ein Teil des Fisches konzentriert, nämlich die ausgepresste Leber und das Öl davon. Da sind Vitamin D-Mengen drin, die man auch früher durchaus effektiv zur Prophylaxe genommen hat. Und heutzutage gibt es sehr wohlschmeckende Trane, die nicht mehr dieses scheußliche Tranige haben, sondern die sehr frisch schmecken. Also es muss nicht unbedingt jedes Mal eine Überwindung sein, einen guten Lebertran zu nehmen zur Vitamin-D-Prophylaxe.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema heute: gesunde Ernährung, Sinn und Unsinn von Vitamintabletten. Gast im Studio ist Dr. Schlett. Er ist praktischer Arzt im Ärztlichen Zentrum für Naturheilkunde in Aschaffenburg und er war in einem früheren Leben auch mal Apotheker. In dieser Funktion war er auch schon bei uns oft im Studio. Und die nächste Hörerin, die ist uns aus Linz zugeschaltet. Das ist die Frau Rattan. Hallo, ich grüße Sie.
Grüß Gott, ich habe eine Frage diesbezüglich. Ich möchte gerne meine Kilo, obwohl ich Sport betreibe, abnehmen und habe etwas gelesen, wie üblich in den Zeitschriften, dass die Spargelkapseln recht gut sein sollten zur Entwässerung. Und natürlich muss das auch regelmäßig nehmen und das tue ich auch. Aber ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und da denkt man halt, es hilft dann wahrscheinlich doch nur Sport und FDH, also weniger essen, bewusster essen.
FDH frisst die Hälfte, oder?
Ja, genau.
Ja, es ist eine gute Frage, die Sie stellen, weil wir haben ja heute dieses Thema Sinn und Unsinn von Nahrungsergänzung. Und wissen Sie, die Spargel, also wenn Sie Spargel essen, jetzt nicht als Kapseln, sondern als richtige, schöne Gemüsezubereitung, dann ändert sich in der Regel der Geruch des Urins. Man spürt es, aha, man hat wieder Spargel gegessen, weil man bestimmte Substanzen ausscheidet. Und mit diesem Phänomen versuchen Firmen, Spargelkapsel zu vermarkten, weil der Anwender plötzlich bewusster, wenn er zur Toilette geht, seinen Urin riecht. Und da denkt er, ah ja, wahrscheinlich scheide ich mehr aus. An der Menge der Ausscheidung ändert sich durch die Spargelkapsel nichts. Nur am Geruch. Und das ist so ein Thema, wo ich eher sagen würde, darauf zu verzichten, ist wirklich sinnvoll. Also Sinn und Unsinn, da haben wir hier so einen Unsinn von Nahrungsergänzung. Und versuchen Sie auf jeden Fall die abendliche Kohlenhydrateinnahme, also abends Kartoffeln oder Brot oder Zucker oder Süßigkeiten zu reduzieren, nur abends. Tagsüber essen Sie ganz normal, nur ab 18 Uhr no carbohydrates, keine Kohlenhydrate. Und das ist ein sehr, ich meine, Sie haben schon eine tolle Konzeption mit Sport. Das ist ein ganz wichtiger Faktor in dem Fall. Und abends diese Kohlenhydrate reduzieren. Ich versuche ja selber auch, mein Gewicht immer zu halten, weil ich tendenziell auch zu viel habe. Aber ich mache dann lieber ganz zum Schluss, bevor ich schlafen gehe, nochmal einen halben Löffel Honig. Weil wenn ich dann mit Zuckerhunger ins Bett gehe, dann kann ich überhaupt nicht schlafen. Und von daher muss man dann auch ein bisschen moderieren mit diesem Kohlenhydratverzicht. Aber es ist schon eine große Hilfe.
Das ist sehr gut.
Frau Rattan, danke für Ihren Beitrag.
Ich habe eine ganz kurze Ergänzung.
Aber eine kurze.
Eine ganz kurze, ja. Ich war mit meinem Inder verheiratet und habe da sehr viel aus der Medizin gelernt. Und wenn man Knochenbrüche, Knochenschmerzen hat, haben wir da dunkelbraune Linsen, die es auch jetzt auch in Deutschland schon geben wird, auch in asiatischen Geschäften, diesen Sud zu einer Suppe machen und diesen Sud trinken. Und das hat sehr viel geholfen, sodass sich die Schulmediziner gewundert haben, dass das zurückgegangen und geheilt wurde.
Ja, das war einfach ein guter Mineral- und Eiweißcocktail, den sie gerne da zubereitet haben.
Und genauso die Kurkuma-Wurzel in Milch aufgelöst und dann die Milch zu trinken, hat auch sehr gut geholfen, das wollte ich nur sagen.
Frau Linz, das waren jetzt gute Beiträge und mit dem Cocktail mit den Linsen. Vielen Dank. Ein Gruß nach Linz. Wir machen weiter. Ich glaube, meine nächste Hörerin ist aus Heiligenstadt, die Frau Jendro.
Ja, schönen Tag, Ursula Gendro, ich grüße Sie. Ich hatte vorhin gehört, dass Sie sagten, im Alter wäre das die pflanzlichen Öle nicht mehr so gesund. Und das hat mich ein bisschen erschreckt, weil ich auch viel Knochenschmerzen habe, habe jetzt auch selber meinen Vitamin-D-Spiegel mal bestimmen lassen, der ist 18. Das interessiert aber den Hausarzt nicht so besonders, also ich muss das selber regulieren. Und die Knochenschmerzen, wenn jetzt pflanzliche Öle Entzündung fördern, das würde mich nochmal interessieren.
Ja, wissen Sie, es geht nicht einfach um alle pflanzlichen Öle, sondern die besonders reich sind an ungesättigten Fettsäuren. Es gab früher ein Öl, ich darf das jetzt nicht sagen, weil ich da sonst geschäftsschädigend wirken würde, das hat damit geworben, mit wertvollen ungesättigten Fetten. Das ist eine Beimischung oder es ist eine Substanz, die in jungen Jahren ganz sinnvoll für den Körper ist. Es gibt zum Beispiel sogar eine Therapie von Allergikern, dass man denen eher Omega-6-Fettsäuren gibt, zum Beispiel Nachtkerzenölkapseln für Allergiker. Mhm. Aber irgendwann switcht der Organismus speziell nach der Menopause, wenn also die Hormone nicht mehr in der Form vorliegen wie noch in der Zeit, wo man Kinder bekommen konnte.
Ja.
Und dann sollte man diese Omega-6-fettsäurereichen Öle, und es ist zum Beispiel Sonnenblumenöl oder Distelöl, eher durch andere Öle ersetzen, wie Olivenöl.
Leinöl auch nicht.
Leinöl ist dann eine Sonderform, aber Leinöl können Sie halt nicht erhitzen, weil es einfach sehr schnell oxidiert. Aber Olivenöl kann man gut erhitzen und Rapsöl ist auch so ein Öl mit sehr Omega-3-haltigen Schwerpunkten. Also sowohl Raps als auch Leinöl, aber nicht zum Kochen. Und mit den Ölen kommen Sie halt einfach sehr gut in diese Omega-3-reiche Ernährung und die Omega-6-Fettsäuren werden so etwas ausgeschlichen.
Aber also Leinöl ist okay. Das ist nämlich
jawohl.
Das, was ich sehr viel verwende. Das kann ich ruhig nehmen.
Jawohl, das machen Sie ja kalt wahrscheinlich mit ein bisschen Quark drin. Die,
genau.
Die Budwig-Diät, das ist was Wunderbares morgens als Aufstrich auf das Brot. Sehr gut. Aber wegen des Vitamin Ds, da würde ich Sie schon bitten, ein bisschen beherzter zu substituieren. Das müssen Sie selbst in die Hand nehmen, weil, wissen Sie, viele Ärzte haben das Gefühl, Vitamine, das ist was für Frauenzeitschriften oder für Unterhaltungsprogramme, so wie man halt einfach jemand unterhält. Aber das sind ganz wichtige Bausteine für die Gesundheit und von daher bleibt nur das Selbstengagement, aber das ist nie falsch.
Gut. Frau Jendro, danke für Ihren Beitrag.
Ja, einen schönen Tag noch.
Ihnen auch, behütze Gott. Wir gehen jetzt, glaube ich, ins Erzgebirge zur Frau Brunitz, die schon eine ganze Weile wartet. Frau Brunitz, ich grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie auch und freue mich über das Viele, was ich schon dazugelernt habe.
Haben Sie keine Frage mehr?
Oh, euer. Genug.
Okay, bitte, eine dürfen Sie stellen.
Ich habe schon längere Jahre mit Bluthochdruck zu tun und das ging dann über in Vorhofflimmern und habe seit vorigem Jahr einen Schrittmacher und leider Blutverdünner. Hatte vorher schon Ernährung umgestellt, viel natürliche Produkte genommen, auch Probalanx, also wo Calcium, Natrium, Kupfer, Kalium, Magnesium, alles drin war. Und da hieß es vom Arzt, Vorsicht, das können Sie nicht weiter einnehmen, das passt nicht zusammen und ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Ich möchte eigentlich lieber zu natürlichen Produkten zurück. Mein Mann hat seit diesem Jahr Vorhofflimmern und er hat noch nie Tabletten genommen. Er kommt aus einem Bauernhaushalt, hat sich immer natürlich ernährt und er will sie eigentlich nicht und muss sie doch nehmen.
Ja, das ist ein sehr zunehmender Vorgang. Also Vorhofflimmern wird immer häufiger diagnostiziert, weil man auch die Geräte heutzutage sehr viel feiner den Herz und den Vorhof beobachten können. Aber wichtig ist immer, dass man sich zum Beispiel mit Kalium und Magnesium gut versorgt. Diese beiden Mineralstoffe, die auch mengenmäßig sehr stark ins Kontor fallen, die helfen unserem Herz, dass es sich gut zusammenzieht und wieder entspannt. Zusammenzieht und entspannt. Das ist sozusagen dieses Herzschlagen, dieses Kontrahieren. Und wenn da die Mineralien nicht stimmen, ist die Tendenz, dass man zum Beispiel einen Vorhofflimmern bekommt, größer. Speziell dann, wenn man Wassertabletten nimmt.
Brauche ich nicht.
Denn die Wassertabletten sind einfach Mineralräuber, bezogen auf Magnesium und Kalium. Ja, ich habe mehr sozusagen auch ihren Mann im Auge jetzt also gehabt, die Schilderung von ihrem Mann. Und für sie ist es auch gut, Magnesium und Kalium einfach probatorisch zu nehmen, um dem Herz mehr Ruhe zu gönnen. Aber es gibt natürlich in Multivitaminen, und ich nehme an, dass die ProBalance ein Multivitamin ist, sind vielleicht Substanzen drin, die Blutgerinnung beeinflussen, zum Beispiel Vitamin K. Das ist oft in Vitaminen, Multivitaminen drin. Und das verbietet der Arzt dann zu Recht, weil er sagt, Mai, ich will die Blutgerinnung ja nicht noch anheizen, wenn ich schon ein Arzneimittel gebe, damit die Blutgerinnung reduziert wird. Aber wissen Sie, das Vitamin K wurde früher noch stärker bekämpft, weil da die meisten Patienten Markuma bekamen. Das Markuma ist auch so ein typischer Blutverdünner. Da war das Vitamin K in Sauerkraut, zum Beispiel fast ein Antagonist, der hat die Wirkung von Markuma geschwächt. Aber die anderen neueren Substanzen, die das Blut verdünnen, sind auch wieder nicht so stark anfällig aufs Vitamin K. Aber trotzdem würde ich versuchen, da beim Multivitamin auf das Vitamin K zu achten. Von daher hat der Arzt recht. Und Sie können sich ja eins aussuchen, wo andere Mineralien oder magnesiumbetonte Mineralien drin sind.
Frau Bonitz,
also er nimmt ein neueres. Ja, okay.
Jetzt danke ich Ihnen erstmal für den Beitrag. Weitere Fragen, da sind noch ein paar Leute in der Leitung. Ganz herzlichen Gruß ins Erzgebirge. Behüt Sie Gott, Frau Bonitz.
Ja, ebenfalls. Danke.
Dr. Schlett, es geht Schlag auf Schlag. Ich begrüße jetzt aus Bad Kissingen die Frau Graf. Frau Graf, ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Morgen. Eine sehr interessante Sendung. Ich möchte wissen, was der Herr Dr. Schlett über die Schüsslersalze denkt. Also die haben ja eine bestimmte Nummer und auch gerade das Magnesium.
Jawohl.
Und ich nehme ab und zu, mache ich so eine Kur eine Woche lang, auch mit dem Kalium, mit dem Herzen. Ich habe auch mit Stoffwechselstörung zu tun und finde, dass ich dann mich hinterher immer wohlfühle. Aber
sehr gut, wunderbar.
Das eine ist noch meine Frage mit dem Immunsystem. Ich bin behaftet mit dem Herpesvirus und der kommt immer mal so in Schüben.
Ja.
Und was kann ich da speziell tun für mein Immunsystem?
Also wir bleiben jetzt mal bei den Schüsslersalzen.
Ja, ja.
Die Schüsslersalzen sind ja zum Beispiel Magnesium Phosphoricum, Kalium Jodatum und Kalium Phosphoricum, das sind ja ein paar Namen zu nennen.
Ja.
Das sind in der Regel verdünnte Mineralien.
Ach so.
Und zwar gibt es die als D3 oder D6 oder D12 und da ist vom Mineral her selber nichts drin. Diese Zubereitung ist eher so eine Art Impulsgeber für den Stoffwechsel. Kümmere dich doch mal um dein Magnesium, kümmere dich doch mal um dein Kalium durch so einen winzigen Impuls. Aber es sind keine Bausteine im Sinne von, ich bringe jetzt Material, damit der Körper mit dem Material besser reparieren kann. Sondern ich versuche eher so einen Bauplanimpuls zu geben, wo ich sage, holla, mach doch mal mehr dein Magnesium in den Vordergrund und dann kann es auch sein, dass das allein schon genügt. Und dann zum Thema Immunsystem und Herpes. Es ist natürlich eine Art auch Neigung dazu, Herpes zu bekommen. Und man soll versuchen, Nüsse zum Beispiel zu meiden. Bestimmte Nüsse provozieren Herpes.
Weil, die esse ich jeden Tag.
Sehen Sie, so ist das Leben. Und von daher hat einfach mancher Virus auch durch das Lebensmittel, was wir ihm zuführen, leichteres Überleben oder er kann leichter vorkommen. Aber der Herpes ist auch bei Frauen immer auch ein bisschen verbunden mit dem Östrogen, mit dem weiblichen Hormon. Und von daher kann ich jetzt aus der Ferne nur diese beiden Punkte, zum einen eine argininreiche Diät, das ist also die Nuss, die ist sehr argininreich, und das Östrogen als mögliche Ursache nennen für eine häufige oder wiederkehrende Herpesinfektion.
Ah ja, danke schön. Und dieses Selen, in was ist das enthalten? Wenn ich jetzt auch Selenekur mal machen möchte?
Das ist in ganz wenig Sachen drin. Das sind in den Paranüssen. Paranüsse, die man kaufen kann, die sind sehr selenreich. Da soll man sich nicht wundern, dass der Selenspiegel kräftig ansteigt, wenn man so, wie Sie, jeden Tag Nuss Nüsse isst, also nach 14 Tagen Paranüsse, 2 Stück am Tag, sollten Sie mal aufhören, weil dann steigt der Selenspiegel schon an die Obergrenze.
Ah ja, nee, ich habe einen Walnussbaum und dadurch habe ich jetzt immer mal Walnüsse gegessen. Ja. Jetzt lasse ich das weg.
Die, die Walnüsse schicken Sie jetzt in die Redaktion, Frau.
Genau.
Also, herzlichen Dank. Also, behüte Sie Gott. Dankeschön.
Ja, Dankeschön.
Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Kilo Walnüsse in der Radio Horeb Redaktion ankommen. Aber jetzt begrüße ich aus Landshut unsere letzte Hörerin, Frau Wenninger. Ich grüße Sie, schön, dass Sie da sind.
Ja, grüß Gott. Ich wollte mal fragen, wegen der Folsäure, die heißt doch, das ist fürs Gehirn sehr gut. Und dann das andere, der Zucker entkalkt ja nicht so die Knochen, wenn man da zu viel nimmt und verstopft die Gefäße.
Ja, also es sind 2 wichtige Fragen. Zum einen die Folsäure. Das kommt ja vom Namen her, Folia, das sind die Blätter. Und Folsäure ist in viel Blattgemüse, zum Beispiel Spinat oder auch im grünen Salat. Also von daher können auch schon alle Hörer, die sagen, Mei, ich esse kein Spinat, ich esse wenig Salat, ich esse nur gekochte Karotten zum Beispiel oder ein bisschen Brokkoli, da wird es dann mit der Folsäure eng. Und es ist auch von den Ernährungswissenschaftlern für Deutschland festgestellt worden, dass da auch nicht wenige Menschen zu wenig Folsäure haben im Blut. Und Folsäure, Sie sprechen ja jetzt für sich an, ist wichtig für die Gesundheit des Kopfes, weil es hilft, den Homozysteinspiegel, das ist ein komischer Name, Homozystein, das ist ein, wie soll man sagen, ein Risikofaktor, den wir Naturheilkundler mehr ernst nehmen wie die klassischen Schulmediziner, weil da immer auch die Gefahr größer ist, dass man eher einen Schlaganfall bekommt, wenn das Homozystein hoch ist. Und Folsäure hilft, den Homozysteinspiegel zu senken. Für jüngere Frauen, die noch Kinder bekommen können und wollen, ist die Folsäure wichtig, dass das Kind gesund heranwächst. Weil Folsäure und Vitamin B12, das sind Schwestern, und beide Schwestern helfen jeder Zelle, die sich vermehrt, dass die Tochterzelle auch gesund ist. Und von daher ist also im Alter das Folsäure mehr eine Prophylaxe vor Schlaganfall oder auch Veränderungen im Hirn und oder auch in den Knochen und in jüngeren Jahren für gesunde Kinder.
Frau Wenninger, danke für den Hinweis mit der Folsäure.
Ja.
Einen schönen Tag wünsche ich noch, behüte Sie Gott.
Ja, danke.
Herr Dr. Schlett, jetzt haben wir über ganz viele Vitamine und Zusätze gesprochen, aber das, was so in aller Munde ist, das Vitamin C, da haben wir jetzt gerade noch nicht so drüber gesprochen. Soll ich jetzt jeden Tag meine Orangen essen oder soll ich hochdosiert die Tabletten schlucken oder was ist zum Vitamin C zu sagen als Grippeprophylaxe, Erkältungsprophylaxe, in der vollen U-Bahn sitzen und im vollgerotzten Büro und so weiter?
Wissen Sie, die Grippen kommen ja immer auch in Wellen. Wenn wir in einer Welle drin sind, würde ich auf jeden Fall empfehlen, täglich 500 Milligramm Vitamin C in Form einer Kapsel zuzunehmen, weil 500 Milligramm Vitamin C, das bedeutet fast 6 bis 8 Orangen zu essen oder ungefähr einen Pfund Petersilie zu kauen. Oder einen Pfund schwarze Johannisbeeren zu essen. Das kann man vielleicht mal 2 Tage im Jux machen, aber das macht man nicht im Sinne der Vorbeugung. Aber natürlich ist es sinnvoll, die gesunden Säfte zu nehmen. Man sollte aber immer daran denken, auch Orangensäfte haben wahnsinnig viel Zucker. Und dieses ewige Zuckerhaltige auch Trinks, die sind auch für den Stoffwechsel nicht ganz einfach, weil der Zucker dort sehr stark das Insulin fördert und da muss das Insulin immer regulieren und das dürfen wir nicht überstrapazieren, dieses System. Aber es ist schon richtig, wie gesagt, wenn man frisches Obst nimmt, natürlich, wenn Sie Sachen lange im Kühlschrank lagern, dann senken Sie auch den Vitamin-C-Gehalt oder wenn Sie Sachen kochen, da verkochen Sie Ihr Vitamin C. Frische Kartoffeln haben Vitamin C, aber kein Mensch isst frische Kartoffeln. Aber wenn Sie sie kochen, haben Sie in den Kartoffeln kein funktionierendes Vitamin C mehr drin. Aber Petersilie ist was frisch ist. Heidelbeeren, Beeren und solche, auch Zitronen. Aber man überschätzt immer die Zitronen in ihrem Vitamin C-Gehalt. Die wirken fast mehr über die Säure, über die Irritation im Hals und weniger, vielleicht über diese Zitrusaromastoffe, aber nicht über das Vitamin C.
Dr. Schlett, ganz vielen herzlichen Dank. Auch im Namen der Hörerinnen und Hörer, die nicht angerufen haben. Wir haben ja heute, ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe, 9 Höreranrufe gehabt. Vielen Dank, dass Sie sich eingebracht haben in die Sendung, dass Sie dabei waren, liebe Hörerinnen. Die Hörer, die sind auch mal aufgerufen, sich einzubringen. Ich bedanke mich beim praktischen Arzt im Ärztlichen Naturheilkundezentrum Aschaffenburg und den ehemaligen Apotheker, den Herrn Dr. Schlett. Schön, dass Sie wieder bei uns waren und dass Sie geduldig, ruhig und in aller schönen Breite und Ruhe einfach uns an Ihrem Wissen auch haben teilhaben lassen. Ganz herzlichen Dank, Dr. Schlett.
Ja, ich danke auch allen Hörerinnen und Hörern und wünsche jetzt für die Erkältungszeit, dass einfach im Haus auch die Helfer da sind, die uns bewahren vor der Grippe, auch zum Beispiel Vitamin D. Für die älteren Patienten nehmen Sie Vitamin D, auch wenn Sie sagen, mal früher habe ich ja nie so eine Tabletten gebraucht. Mein Vater hat doch nie eine Tablette genommen oder eine Pille genommen. Und jetzt soll ich da dauernd so blöde Tabletten nehmen. Denken Sie dran, wir wissen mehr wie noch vor 50 Jahren. Aber Vitamin D ist für, ich gebe es meinen Eltern auch. Die sind über 90. Und ich sage, seitdem ich die Vitamin D hochdosiert gebe, haben sie viel seltener Grippe gehabt.
Vielen Dank, Dr. Schlett. Infos zu dieser Sendung, auch ein Buch, das Dr. Schlett geschrieben hat, das erfahren Sie beim Radio Horeb Hörerservice unter der Rufnummer 08328 921 110. Erfahren Sie mehr dazu oder auch direkt auf der Website von Radio Horeb, wenn Sie einfach zum heutigen Sendebeitrag gehen. Da ist ein Infoknöpfchen, den draufdrücken. Da kommen dann alle Informationen zur heutigen Sendung noch raus. Es verabschiedet sich an dieser Stelle Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.